Deutschlandfunk Kultur heute.
Tatort Literatur statt Tatort Kunst. Denn auch Handschriften oder Tagebücher wurden und werden gefälscht. Die von Hitler zum Beispiel. Das Literaturarchiv Marbach veranstaltet eine Tagung zu diesem Thema. Dazu gleich mehr. Außerdem in Kiew findet der 6. Internationale Theaterkongress statt. Und die Schriftstellerin Jasmina Reza hat ihr neuestes Stück in Paris selbst inszeniert. Ich bin Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur heute.
Steffen Mein war eigentlich im Wald, weil er vor allem sehr begeistert war von der Ideologie oder von dem anderen Leben, was da ausprobiert wurde. Und er hat eben gesehen, dass dieser Wald eines Tages wahrscheinlich abgeholzt werden wird. Also die Chancen standen ja sehr schlecht, dass dieser Wald erhalten bleibt. Und er hat dann eine 360-Grad-Kamera gekauft, weil er eine Art virtuelles Museum von diesem Wald schaffen wollte. Also er wollte gar nicht unbedingt jetzt einen Dokumentarfilm machen, sondern er wollte eigentlich diesen Wald festhalten, sodass Menschen später, wenn der Wald nicht mehr da ist, sie nochmal durch diesen Wald gehen können.
Vor 5 Jahren verunglückte der Filmstudent Steffen Mein im Hambacher Forst. Während er eine Räumungsaktion der Polizei filmte, stürzte er aus 16 Metern Höhe und starb an seinen Verletzungen. Steffen Mein hatte zu dem Zeitpunkt etwa 1,5 Jahre lang die Aktivisten im Hambacher Forst bei ihren Protestaktionen und ihrem Alltag begleitet. Aus dem Filmmaterial, was Steffen Mein hinterlassen hat, haben Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl und Jens Mühlhoff, der gerade eben zu hören war, den Film Vergiss Mein nicht gemacht, der heute ins Kino kommt. Meine Kollegin Katja Nikodemus hat Vergiss Mein nicht schon gesehen. Frau Nikodemus, vielleicht muss man bei dem Titel erstmal fragen, was das eigentlich für ein Film ist. Steffen Mein wollte eine Doku über den Hambacher Forst drehen oder über die Aktivisten und seine 3 Freunde haben jetzt ja vielleicht so eine Art Erinnerungsfilm gedreht. Nicht gedreht, sondern montiert.
Wir haben es eben schon gehört. Das ist der, sozusagen alles stimmt eigentlich. Es ist eine Langzeitdokumentation, die er machen wollte. Er hatte sich eben diese Kamera ja gekauft. Da war eben auch die Rede von in dem Ausschnitt. Diese 360-Grad-Kamera, deren Aufnahmeradius eben die Räumlichkeit des Waldes wiedergegeben hat und eben auch die wie Vogelnester an den Baumwipfeln klebenden Baumhäuser der Besetzerinnen und Besetzer. Und diese Baumhäuser, die formierten sich ja teils zu Minidörfern. Die einzelnen Hütten, Bretterverschläge und Kojen, die waren dann wiederum durch Hängebrücken und Traversen verbunden. Also eine riesige Konstruktionsarbeit, die er auch in diesem Film festgehalten hat. Und auf diesen Aufnahmen ist Steffen Mein auch als Person präsent. Er montierte diese Kamera ja auf seinen Fahrradhelm. Und man sieht eben auch immer wieder den Schatten von Helm und Kamera an den Baumstämmen. Das ist schon ergreifend und auch auf eine traurige Weise poetisch. Und diese Aufnahme hat eben das Regietrio dann durch Interviews mit einer Handvoll Besetzer und Besetzerinnen ergänzt, die ihren Protest reflektieren, die Räumung, die Polizeigewalt reflektieren. Also der Film ist eigentlich alles. Erinnerung an Steffen Mein und auch ja eine Chronik dieser Ereignisse.
Jetzt ist der Hambacher Forst natürlich ein großes Politikum gewesen. Bezieht der Film denn Stellung eigentlich, was das Thema angeht?
Ich finde es ja sehr angenehm, dass der Film eigentlich die Haltung von Steffen Mein übernimmt mit anderen Mitteln, der sich ja offensichtlich wirklich auch als sympathisierender Beobachter sah. Also man könnte eigentlich wirklich von Embedded Journalism sprechen. Also er hatte das Vertrauen der Besetzer, er besuchte sie regelmäßig und man sieht ihn auch immer wieder, ja, embedded auf den Matratzen der Baumhäuser, wo er filmt, den Alltag und die Organisation dokumentiert, die das alles erforderte. Aber er war eben kein Aktivist. Also es ist klar, in dem Film jetzt, in dem neuen zusammengesetzten Film, wo seine Sympathie liegt oder lag. Aber er hatte auch Distanz. Man sieht ihn an Polizisten vorbeiradeln, freundlich grüßen. Er hält die Gespräche mit einem, ja, Verbindungsbeamten fest, der die Besetzerinnen dazu bewegen will, Straßensperren abzubauen, auch die Gewalt, die diesen Beamten dann entgegenschlägt. Und er dokumentiert vor allem den Alltag der Besetzer, als Spülen im Wald, Dosensuppen aufwärmen, das mühsame Hochklettern am Seil. Und man sieht eben, ja, auch in Vergiss Mein nicht auch Szenen völlig unverhältnismäßiger Polizeigewalt, bei einem der Räumungseinsätze zum Beispiel. Aber es gibt keinen Hass, keine Ideologie in diesem Film. Er hat wirklich eine distanzierte Position.
Der Hambacher Forst ist die Kulisse und natürlich geht es auch um die Proteste, aber geht es auch um mehr?
Also ich finde ja in dieser Hinsicht sehr erhellend oder auch eröffnend dann die rückblickenden Interviews mit den Besetzerinnen und Besetzern. Die stellen sich nämlich alle die Frage, welche Formen des Protests notwendig sind, wo Grenzen liegen, wo Grenzen überschritten werden durch Gewalt und ob sich auch Opfer, auch das eigene Lebens zum Beispiel, für eine übergeordnete große Sache lohnen. Und man begegnet hier einem enormen Idealismus, einem wirklich leidenschaftlichen Gestaltungswillen an Gesellschaft, an Zusammenleben. Aber es kommen auch Schwierigkeiten zur Sprache. Das finde ich auch sehr ehrlich in diesen Interviews, dass sich in der Gemeinschaft der Besetzer natürlich auch Idioten fanden, dass es verbale sexuelle Übergriffigkeiten gab und so weiter. Aber es gibt vor allem eine große Solidarität. Und ich hätte schon gern erfahren, was diese Interviewten heute machen. Ob die studieren oder sich nur engagieren. Der Wald ist ja immer noch besetzt. Aber man merkt eben diesen Leuten an, und das eben das die große Kraft des Films, dass sie erfüllt sind von der Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung, da gab es ja im Laufe der Jahre eine Verschiebung durch die Proteste von einer Gruppe, ja, in Anführungszeichen linksradikaler Ökoterroristen in Richtung einer Gruppe, die sich für einen Wald verantwortlich fühlt und damit auch für eine Gesellschaft, für den Planeten und für uns alle, noch bevor es die Last Generation gab.
Jetzt hatte Steffen Mein die Kamera auf dem Kopf, als er in den Tod gestürzt ist. Wie geht der Film denn damit um?
Also ich finde, der Film geht sehr umsichtig, wenn man das mal wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes sagen kann, umsichtig mit Steffen Meins Tod um. Also es gibt noch die letzten Bilder vor dem Unfall, als er im Begriff ist, diese 15, 20 Meter über dem Waldboden hängende marode Hängebrücke zu betreten. Ungesichert, nicht angeseilt, wahrscheinlich in Aufregung wegen des gerade stattfindenden Polizeieinsatzes. Dann wird abgeblendet und es gibt eben so stilisierte Bilder vom Waldboden. Und ich finde, das ist alles sehr einfühlsam gelöst, in seinem Sinne.
Katja Nikodemus über die Dokumentation Vergiss Mein nicht, die heute ins Kino kommt. Kann das Theater ein diplomatisches Instrument sein? Der Internationale Theaterkongress, der nun zum 6. Mal stattfindet, beantwortet diese Frage mit einem eindeutigen Ja und fand deswegen dieses Mal in Kiew statt, online und im Golden Gate Theater. Diskutiert wurde, welche Rolle das Theater für die Menschen in der Ukraine in Kriegszeiten hat und ob es sich durch den Krieg verändert. Dorothea Markus hat zugehört.
Seltsam ist es, von außen per Zoom ins Kriegsgebiet geschaltet zu sein. Dass Kiew jederzeit bombardiert werden kann, zeigt sich am Schluss des ersten Kongresstages. Die Ausgangssperre schneidet eine hitzige Diskussion ab zum Thema: Können ukrainische Künstler mit russischen Dissidenten zusammenarbeiten? Doch dazu später. Nachts war in Kiew dann erneut Bombenalarm, schliefen die deutschen Kongressgäste nicht im militärisch abgeriegelten Hotel, sondern im Luftschutzkeller. Und dennoch, so die Theaterkritikerin Irina Chisinova, seien fast alle Theater etwa in Kiew geöffnet und spielen. Allerdings gäbe es auch Probleme. Theater müssen momentan ihre Existenz rechtfertigen. Das Narrativ von Regierung und Bevölkerung ist, alle Mittel müssen in den Krieg gehen. Die öffentliche Finanzierung ist stark gesunken. Theater spielen auf eigene Verantwortung. Dabei müssen wir unbedingt jetzt darüber nachdenken, wie Theater in der Ukraine nach dem Krieg weitergehen kann. Wir müssen unsere eigenen Erzählungen kreieren, weg von alten sowjetischen Narrativen. Ein gewaltiges Problem sei, so Chisinova, der Braindrain. Einerseits seien männliche Theaterkünstler oft an der Front. Andererseits seien ukrainische Künstler im Ausland auf einmal gefragt wie nie zuvor. Und über welche Themen soll das ukrainische Theater berichten? Immer nur über Krieg? Die Einspielfilme beim Kongress lassen Menschen auf ukrainischen Straßen zu Wort kommen, die sich vor allem nach Komödien sehnen. Dabei könne Theater doch wie kaum ein anderes Medium Seelenretter sein, wie es der polnische Festivalleiter Tomasz Rodowitz ausdrückt, der selbst ukrainische Familie hat.
Wir müssen Theater im Krieg machen. Wir geben Hoffnung und Sinn, wenn viele Menschen ihren Sinn verlieren, ihre Familien, Männer und Brüder. Die kreative Kraft von Theater kann zeigen, wie man seine Seele retten kann.
Und während Ukrainer und auch ukrainische Soldaten sich im Theater momentan am liebsten ablenken lassen wollten, gierten große europäische Bühnen nach Kooperationen. natürlich mit ukrainischem Kriegskontent. Nie zuvor, so Regisseur Stas Sirkov, sei ukrainisches Theater in Europa so präsent gewesen. An Sirkov selbst, der in Düsseldorf, München und Berlin inszeniert, ist das eindrücklich ablesbar. Was sich zunächst anhört wie ein absurder Widerspruch, muss aber keiner sein, so Chisinova. Gerade scharfzüngige Komödien über Krieg brauche es momentan. Zudem könne man sich etwa mit dem Thema Diversität gut von russischer Propaganda absetzen. Bei der Distanzierung von russischen Künstlern, seien sie auch noch so liberal und anti-Putin eingestellt, ist man sich schließlich einig. Die Emotionen kochen hoch. Niemals, so Stas Sirkov, würde er sich etwa mit einem russischen Regisseur auf ein Podium setzen.
I will say no without any thinking. Because if you talk even with really liberal Russian artists,
ich würde Nein sagen, ohne eine Sekunde nachzudenken. Es ist im Moment für mich unmöglich. Auch wenn du mit den liberalsten russischen Künstlern sprichst, verstehst du, dass in den Wurzeln ihrer Gedanken diese gewaltigen imperialistischen Ideen stecken. Letztlich war es ihre Wahl, diesen Präsidenten, dieses Parlament zu wählen. Die Ukraine hat 2013 eine andere Wahl getroffen. Sie hat die Revolution der Würde auf dem Maidan begonnen. Ich sage nicht, dass wir gut und dass sie schlecht sind. Ich sage nur, dass es immer eine Wahl ist. Und ja, für Ukrainer ist das jetzt schwarz und weiß. Ich kann niemals Part einer auch liberalen russischen Kultur sein.
Dass diese extreme Haltung zumindest in Deutschland und Europa auch auf Widerspruch stößt, konnte am Ende nicht mehr ausdiskutiert werden. In Kiew begann die Ausgangssperre.
Dorothea Markus hat den 6. Internationalen Theaterkongress in Kiew beobachtet.
Das ist ja wirklich, das ist ja sensationell. Adolf Hitler privat. Ein Mensch wie du und ich.
Vor 40 Jahren veröffentlichte das Magazin Stern die Hitler-Tagebücher, für die das Heft über 9 Millionen D-Mark bezahlt hatte und die sich sehr schnell als Fälschung herausstellten. Der Skandal war groß und die Nachwirkungen reichen bis ins Heute. Von Helmut Dietls Film Stonk, aus dem der Ausschnitt gerade stammte, bis zur Serie Faking Hitler. Heute wissen wir, dass hinter der Fälschung nicht nur viel Geld, sondern auch der gezielte Versuch stand, Hitler zu verharmlosen. Was also wäre gewesen, wenn die Fälschung nicht erkannt worden wäre? Das Literaturarchiv in Marbach, das die Nachlässe vieler Schriftstellerinnen und Schriftsteller pflegt und erschließt, muss Schriften also immer wieder auf ihre Echtheit prüfen. In Marbach, wo ein Teil des Nachlasses von Friedrich Schiller liegt, kennt man sich damit aus, denn gefälschte Schiller-Handschriften wurden Mitte des 19. Jahrhunderts im großen Stil produziert. Die Tagung F wie Fälschung, die heute beginnt, diskutiert das Thema. Mitorganisiert wurde sie von der Literaturwissenschaftlerin Stefanie Hundehege, die ich gefragt habe, wie oft denn gefälschte Tagebücher, Handschriften oder Manuskripte überhaupt vorkommen.
Wahrscheinlich häufiger, als wir uns das wünschen würden. Dem will ich dann aber sofort anschließen, dass das natürlich etwas ist, was ExpertInnen, Archive, Bibliotheken, Museen sich natürlich sehr genau anschauen, wenn sie Stücke angeboten bekommen. Und Provenienz, also die Herkunftsgeschichte und Kette eines Stückes, ist da dann auch eine der ersten Fragen, die man dann stellt. Wo kommt dieses Stück her? Welche Vorgeschichte hat es? Und ich glaube, das gilt für den Handel ebenso wie für sammelnde Institutionen.
Kann man das denn heute eigentlich besser erkennen oder ist es eher umgekehrt so, dass durch Technik und Internet auch das Fälschen einfacher geworden ist? Also ich weiß gar nicht, ob Sie die Frage jetzt gerne beantworten möchten, aber...
Ich denke, das ist ein Wettlauf. Das ist ja etwas, was wir immer wieder sehen, ist, dass durch Fälschung tatsächlich auch neue Techniken überhaupt erst entstehen. Fälschungen erfordern durchaus eine gewisse handwerkliche Kunst. Man muss die richtigen Materialien beschaffen, man muss die richtigen Techniken erlernen. Also gerade wenn ich ein Schriftstück fälschen möchte, dann muss ich das Original einfach sehr gut kennen und das gut genug imitieren können, dass ich es nicht einfach abpause, sondern dass es eben auch leicht von dem Original variiert, aber eben überzeugend ist. Das erfordert schon jede Menge Kompetenzen. Wenn ich nicht einfach etwas abschreibe, sondern auch noch Inhalte erfinde, muss ich natürlich auch sehr gut wissen, was die Person denn hätte schreiben können. Und insofern muss man Fälschungen da vielleicht auch ein gewisses Stück an Können und Kreativität zuschreiben. Auf der anderen Seite, je gewitzter die Fälschung, desto besser müssen diejenigen sein, die so ein solches Stück verifizieren.
Ich höre da fast schon so etwas wie Respekt heraus, Frau Hundehege. Können Sie mal ein Beispiel nennen für so eine Fälschung, die ja einfach wahnsinnig gut gemacht war und wo es auch gar nicht so einfach war, das herauszufinden?
Wenn ich jetzt nochmal auf die Beispiele eingehe, die Sie anfangs auch genannt haben, die Schillerschen, also die Gerstenbergschen Schillerfälschungen, dann sind die ja durchaus einige Jahre in Zirkulation gewesen, bevor man dem Fälscher damals auf die Schliche gekommen ist, bevor man das festgestellt hat. Und da sind ja auch durchaus unter den Abnehmern nicht nur nennenswerte Bibliotheken gewesen, sondern, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sogar Schillers eigene Tochter eine von diesen gefälschten Schiller-Handschriften angekauft. Das hat etwa 5 Jahre gedauert. Da sind jede Menge Handschriften wirklich in den Handel gekommen, bevor man dann auch anhand der Menge, der Fülle, der unerwarteten Fülle an Handschriften, die auf dem Markt waren, dann einfach stutzig geworden ist und sich die mal genauer angeschaut hat. Das Papier und die Tinte und wirklich die Schriftzüge, den Duktus. Und ich glaube, da gibt es dann auch immer eine gewisse Autorität der Handschrift, die erstmal überkommen werden muss. Also man muss sich dann auch trauen, laut zu sagen, das ist falsch, das ist eine Fälschung.
Ich meine, bei den Hitler-Tagebüchern, da kann man ja auch ganz gut sehen, das wäre jetzt noch ein anderer Aspekt, wie sehr diese Fälschung die Geschichtsschreibung auch beeinflusst hätte. Was bedeutet denn so eine Fälschung im schlimmsten, aber vielleicht kann man auch sagen im besten Fall für die Rezeption?
Also da sieht man, glaube ich, auch nochmal das Bedrohliche an den Fälschungen. Also sie sind Störungen in unserer Wissensgeschichte, in unseren Wissensordnungen. Man kann sie auch sehen als Entstellungen der historischen Realität. Und damals sind diese Hitler-Tagebücher ja auch wirklich angekündigt worden mit dem Satz, wir müssen die Geschichte umschreiben. Wenn man sich das mal ausmalt, wie Sie gerade angedeutet haben, was das bedeutet hätte, das ist natürlich ein unglaublicher Schaden, der damit dann angerichtet wäre. Also wenn diese Bücher nicht so schnell enttarnt worden sind, was sie ja letztlich sind. Also das hat ja nicht mal Wochen gedauert nach der Veröffentlichung.
Ich glaube noch nicht mal
die
2 Wochen.
Genau.
Aber mich würde trotzdem interessieren, was man aus Fälschungen, wenn sie nun mal da sind, und auch da, finde ich, kann man nochmal auf die Hitler-Tagebücher gucken, weil wir jetzt wissen, nach 40 Jahren, aus welcher Ecke diese Fälschungen auch kamen. Was bedeutet das im Zweifelsfall auch für die Forschung, so eine Fälschung?
Wenn so eine Fälschung enttarnt wird, dann gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Als Wissenschaftlerin muss ich natürlich sagen, für mich wird das Ganze vielleicht sogar noch einen Tick spannender. Denn diese ganze Geschichte der Hitler-Tagebücher verrät uns hier sehr viel über die westdeutsche Gesellschaft der 80er Jahre. Also wie darauf dort reagiert wurde, wie das diskutiert wurde. Dass es aber auch offensichtlich einen Markt damals dort für diese Tagebücher gegeben hat. Dass es einen gewissen Wissensbedarf oder eine Neugierde da auch gegeben hat. Und dass es Ohren gegeben hat in der Gesellschaft für diese Geschichten, die dort verheißt wurden.
Mit der Literaturwissenschaftlerin Stefanie Hundehege vom Literaturarchiv Marbach habe ich über Fälschungen in der Literatur gesprochen. Die Tagung dazu findet heute und morgen statt. Messerscharfe Gesellschaftsanalysen mit sehr viel Witz sind die Spezialität der französischen Schriftstellerin Yasmina Reza. Am bekanntesten dürfte ihr Theaterstück Der Gott des Gemetzels sein, in dem sich 2 Paare wegen ihrer Kinder einen wüsten Streit liefern. Uraufgeführt 2008, inszeniert von der Autorin selbst übrigens, auch ihr neues Stück hat sie nun selbst auf die Bühne gebracht. James Brown trug Lockenwickler am Pariser Collin-Theater. Eberhard Spreng hat sich Reza, inszeniert von Reza, angesehen.
Gewaltige Bühnenelemente fahren von den Seiten zu einem großen Rahmen zusammen, während hinten ein flächendeckendes Video einer opulenten Parklandschaft zu bewundern ist. Yasmina Rezas Inszenierung des eigenen James Brown Mette de Bigourdi kommt bildmächtig daher. Aber diese Bildwelt erzählt letztlich die Geschichte einer Heilanstalt, in der Menschen mit Fantasien behandelt werden. Ganz anders war dies in der Münchner Uraufführung, die Kritikern zufolge die Welt selbst als fantastischen Raum begriff, in dem eine jede und ein jeder Recht darauf hat, ein märchenhaftes Fabelwesen zu sein. Begleitet von zwei Musikern entfaltet die Aufführung unter der Leitung der Autorin am Théâtre National de la Colline ein weiträumiges Tableau um zwei Paare, die eine zentrale Figur umkreisen. Da sind die biederen, leicht ältlichen Eltern, die nicht begreifen wollen, dass ihr Sohn sich für eine berühmte Sängerin hält und sich mit einem anderen Anstaltsinsassen anfreundet, der glaubt, eine Person of Color aus der Karibik zu sein. Im Zentrum eine Psychologin, die für alle Diversionen im Selbstverständnis von Menschen Erklärungen hat. Geduldig spricht sie mit den verstockten Eltern der selbsterklärten Transpersonen.
Nous sommes la gaieté même.
C'est une écorchée vive, vous ne pouvez pas la berner.
Star-Theaterschauspieler André Macon behauptet eine nicht vorhandene Lebensfreude und spielt einen Vater, der keinen Begriff von dem Familiensystem hat, aus dem der Sohn in genderfluide Erfahrungswelten ausbüxt. An seiner Seite allesamt ansehnliche Akteurinnen und Akteure und ein Micha Lesko als Sohn, der selbst in seinen freudvollen Momenten abgrundtiefe Melancholie ahnen lässt. Vielleicht ist diese Inszenierung etwas zu psychologisch, vielleicht fehlt ihr die wunderbare Leichtigkeit, die man der Aufführung in München attestierte. Vielleicht ist sie zu bildgewaltig für die relative Belanglosigkeit des Plots. Jasmina Reza macht in Paris deutlich, dass man ihr Stück nicht als Pamphlet gegen den Genderwahn lesen sollte oder als Kritik an einer überdrehten Ökobewegung. Schließlich kettet sich da jemand an ein Bäumchen, das er eigenmächtig in die geschützte Parkanlage gepflanzt hat. Gender, Race, Umwelt, alles Mögliche wird angedeutet, was in anderen Kontexten erhebliches Streitpotenzial hat. In einem Bild macht Reza dann doch im freien Spiel um Identitäten so etwas wie eine Haltung deutlich. Bühne und Licht fokussieren auf einen kleinen Ausschnitt und in dem steht Psychologin Christelle und plädiert in einem zentralen Monolog für Aschenputtels Schwestern. Lobt dem, der nicht in den Schuh passt, will sagen ins Korsett der Erwartungen und Normierungen des eigenen Selbst.
Les sœurs de Cendrillon, telles qu'elles apparaissent chez les frères Grimm.
Aschenputtels vom Märchen gepeinigte Schwestern als Urbilder queerer Lebenswege. Jasmina Rezas sehr ansehnliche Inszenierung, eine Art Edelboulevard im großen Staatsschauspielformat, ist, wie zu erwarten war, stücktreu und stiftet kaum neue Erkenntnisse. Sie war dem Pariser Premierenpublikum nur einen lustlosen Applaus wert. Aber das mag auch daran liegen, dass man in Paris auf Reizpotenziale im Gender-Kontext möglicherweise viel gelangweilter reagiert als in Deutschland.
Jasmina Reza hat ihr neuestes Stück James Brown trug Lockenwickler am Pariser Colline-Theater selbst inszeniert. Eberhard Spreng berichtete. Fehlen noch die Kulturmeldungen und die hat heute Henning Hübert.
Er wurde nur 64 Jahre alt. Gestern ist er verstorben, der niederländische Fotograf und Künstler Erwin Olaf. In den Niederlanden ein Star, international anerkannt, unter anderem, weil er mehrfach die Königsfamilie fotografiert hat. So ziert sein offizielles Porträt von Willem-Alexander die niederländischen Euromünzen. Seine Karriere begann mit experimenteller Schwarz-Weiß-Aktfotografie, dann kamen Landschaftsaufnahmen dazu und von den alten Meistern inspirierte Interieurs. Alles unheimlich schön. So hieß auch seine letzte große Ausstellung vor 2 Jahren in der Kunsthalle München. Da sprach Erwin Olaf in unserem Programm über den Gehalt seiner Fotos.
Meine Mutter hat das einmal gesagt. Und da sagte sie, ja, dann bin ich zu Hause auf dem Sofa und dann denke ich, ich will zu Hause gehen. Und das Gefühl, das versuche ich oft zu fotografieren. Da ist eine kleine Einsamkeit in das Herz. Und ich denke, dass viele Leute das haben. Weil im Ende und Anfang sind wir alle allein.
Der verstorbene Fotokünstler Erwin Olaf. Innerhalb von 2 Wochen 6.000 neue Abonnenten, 34.000 Euro an Spendengeld und 500 Retter-Shirts à 100 Euro verkauft. Das hat einen drohenden Untergang der Titanic-Zeitschrift offenbar abgewendet. Zuletzt hatte das Satire-Magazin monatlich 20.000 Euro Minus gemacht und die Zahlungsunfähigkeit erklärt. Jetzt hat man laut Chefredaktion bei der Spendenaktion eine Übererfüllung des Plans festgestellt und man sei bei der Titanic bis ins neue Jahr hinein safe. Das Berliner Humboldt-Forum hat aus Sicht von Generalintendant Dorgalo einen erfolgreichen Start hinter sich. In dem Jahr seit der offiziellen Eröffnung seien bereits 3 Millionen Besucher ins Kultur- und Ausstellungszentrum gekommen. Kommendes Jahr plant es einen Programmschwerpunkt zum Palast der Republik, der da früher stand.
Die Kulturmeldung mit Henning Hübert. Wie viel Migration braucht und verkraftet Deutschland? Ein Thema in den Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.